Umgang mit Finanzen. Was sagt Gott über das Thema Geld? Wie ist es biblisch richtig? Wie ist es richtig in den Augen Jesu, dass ich mit Geld umgehe? Das ist der zweite Teil von dieser Lehre. Ich habe im ersten Teil, kurze Zusammenfassung, gesagt, dass zunächst Geld nicht negativ ist. Geld ist weder positiv noch negativ, sondern es ist einfach ein Ausdruck davon, dass Menschen miteinander Geschäfte machen, dass sie einander vertrauen. Geld basiert letztendlich auf einer Kette von Vertrauen und von Liebe. Aber Geld ist letztendlich nichts anderes als übertragene Macht. Und als solche ist es weder positiv noch negativ. Die Frage ist, was du damit machst. Die Bibel warnt uns sehr klar davon, reich werden zu wollen um des Reichtums willen. Ja? 1. Timotheus 6,10 steht, die Wurzel alles Übels ist die Habsucht. Und Habsucht hat immer damit zu tun, Geiz und Habsucht hat damit zu tun, dass ich Geld haben will, ohne einen Nutzen dafür zu erschaffen. Also ich will einfach reich werden, aber ohne, dass dadurch auch jemand anderem gedient wird. Und das ist eigentlich, an der Stelle werden Finanzen immer gefährlich. Okay, ich habe 5 biblische Prinzipien eingeführt und bin nur zu den ersten 2 gekommen. Bislang, das erste Prinzip ist das, was in Matthäus 6 steht, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Man könnte es auch übersetzen mit, da wo dein Geld hinfließt, wird auch deine Aufmerksamkeit und werden auch deine Gefühle hinfließen. Das zweite Prinzip war, besitzt du Geld oder wirst du besessen? Jesus sagt, Matthäus 6, 24, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du wirst entweder den einen dienen oder dem anderen. Du kannst nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon zugleich. Und Mammon ist ein Wort praktisch für Geld, wenn es zum Götzen geworden ist. Okay, ich bringe euch jetzt 3 weitere biblische Prinzipien über Geld. Ich will nochmal bei diesem Punkt anfangen. Besitzt du Geld oder wirst du besessen? Wie findest du es raus? Woher weißt du, ob die 1.500 Euro, die du verdienst, weil du seit kurzem einen Job hast, oder die 20.000 Euro, die du Erbschaft gemacht hast, oder deine 50 Euro Taschengeld, die du im Monat hast, ganz egal, wie viel Geld du hast, ob du von denen besessen wirst oder ob du sie besitzt. Ganz einfacher Test. Wenn du sie besitzt, aber nicht von ihnen besessen wirst, dann bist du frei, es wegzugeben. Alles, was du nicht mehr bereit bist, wegzugeben, unter keinen Umständen es wegzugeben, ist vielleicht zu einem Götzen geworden in deinem Leben. Vielleicht. Vielleicht sogar höchstwahrscheinlich. Geld sollte nie was sein, was du als was hundertprozentige Ewiges für dich erachtest, sondern Geld sollte immer was sein, zu dem Gott, über das Gott auch zu dir sprechen kann, dass du es weggeben sollst. Die Bibel ist in dem Punkt sehr, sehr klar. Egal ob Altes oder Neues Testament, es gibt Hunderte und Tausende von Stellen vielleicht sogar, die darum gehen, Geld wegzugeben, zu spenden. Aber der Punkt ist nicht, dass du dir damit einen Himmel verdienen kannst oder damit Gott dazu bringen kannst, dich zu lieben, nach dem Motto, ich gehe nicht in die Kirche und Gott interessiert mich überhaupt nicht, deswegen spende ich trotzdem einmal im Jahr zur Caritas, um ein schlechtes Gewissen zu befriedigen. Das ist überhaupt nicht eine Art von Geben, von dem Jesus spricht. Sondern es ist vielmehr so, dass Geben dich befreit. Geben befreit dich, denn von Geld besessen zu werden, ist die totale Unfreiheit. Schau mal, man kann es mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn du in Matthäus 6 anschaust, das ist diese Geschichte, wo Jesus sagt, macht euch keine Sorgen um das Geld, weil euer Vater, also ihr seid wie die Lilien auf dem Feld und euer Vater im Himmel sorgt sich für euch. Woher weißt du, ob du wie die Lilie im Feld bist? Naja, indem du aufhörst, dein Geld festzuhalten. Schau mal, in Vers 19, Matthäus 6 heißt es, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß sie zerstören. Und dann heißt es, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und nachher dieses, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder den einen hassen oder den anderen lieben. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon zugleich. Da spricht Jesus davon, dass du nur einen Gott haben kannst, dass das Geld das Potenzial hat für dich, ein Götze zu werden. Und wie kommst du aus diesem Ding raus? Jesus sagt ein paar Verse weiter, hey, macht euch nicht so viele Sorgen. Schau mal, wie Gott für die Lilien auf dem Feld sorgt und wie die Spatzen auf dem Feld sorgt. Deswegen mach dir keine Sorgen. Aber wie machst du dir konkret keine Sorgen um die Finanzen? Du machst dir dann keine Sorgen, wenn du bereit bist, Finanzen wegzugeben. Und wenn dir das nicht mehr gelingt, Geld großmütig wegzugeben, dann weißt du, dass dein Herz angefangen hat, sich Sorgen zu machen. Dann weißt du, dass dein Herz angefangen hat, auf eine ungute Weise an Gott zu hängen. Matthäus 6,20 sagt Jesus, sammelt euch Schätze im Himmel. Die Bibel ist an dem Punkt relativ hart, aber relativ klar. Geld ist dafür da, Gutes zu tun. Es ist überhaupt nicht verkehrt, reich zu sein. Ich glaube, dass es biblisch keinen Grund gibt, arm sein zu wollen, um seiner selbst willen. Es sei denn, daher gibt dir dann extra einen Ruf dafür. Aber prinzipiell ist es kein Problem, Geld zu verdienen und Geld zu haben. Aber der vorrangige Nutzen von Geld ist, anderen Menschen Gutes zu tun. Macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, sagt Jesus in Lukas 16,9. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und auch hier wieder, der Punkt ist nicht, dass du erstmal wohlhabend sein musst, um dann was geben zu können. Lass uns nicht vergessen, Jesus ist nicht daran interessiert, dass du unglaublich viel gibst. Jesus ist daran interessiert, dass das, was du gibst, real ist für dich. Schau mal, das ist diese Begebenheit mit der armen Witwe, die nur so einen Pfennig in Opfer reinwirft. Und Jesus sagt, die hat mehr gegeben als die anderen alle. Es ist nicht eine Frage von Menge, sondern ist eine Frage von relativer Menge. Also von, gibst du nur aus deinem Überfluss irgendwas weg? Hey, das ist besser als gar nichts. Aber Jesus lädt uns ein, auch mal extravagant zu geben. Warum? Nicht um dir was zu verdienen, sondern um in den übernatürlichen Bereich von Glauben einzutreten. Großes Wort. Was meine ich damit? Neutestamentlicher Glaube ist Glaube an einen Gott, der Tote auferweckt. Neutestamentlicher Glaube hängt eng damit zusammen mit dem Glauben von Abraham. Paulus bringt oft diesen Vergleich, dass an Jesus Christus zu glauben, an einen Gott, der mich gerecht macht, weil Jesus für mich gestorben ist, dass das eigentlich der Glaube Abrahams war. Im Galaterbrief zum Beispiel schreibt er das. Und wie war das mit Abraham? Abraham wurde von Gott an einen Punkt geführt, wo er überhaupt nicht mehr an seine eigenen Ressourcen glauben konnte. Und weißt du, welcher Punkt das war? Also einfach zu alt war, Kinder zu kriegen, und seine Frau war auch zu alt, Kinder zu kriegen. Aber Gott hat ihm trotzdem die Verheißung gegeben, dass er Kinder kriegen wird, dass er viele Nachkommen haben wird. Und jetzt kommt das Krasseste. Er hat nämlich ein Kind gekriegt und er hat geglaubt, dass er ein Kind kriegt. Und dann sagt Gott zu ihm, so, und jetzt bring dieses Kind als Opfer dar. Weißt du, was der Punkt davon ist? Der Punkt davon ist nicht nur, hey, bist du bereit, sogar für mich das Unmöglichste zu tun, deinen Sohn zu opfern, sondern der Punkt ist, Abraham, glaubst du meinem Wort? Abraham war bereit, seinen Sohn umzubringen, was er dann effektiv ja nicht musste, weil er wusste, dass Gott sogar die Möglichkeit hat, Abraham, Isaak wieder zum Leben zu bringen, aufzuerwecken. Abraham hat dem Wort Gottes, dieser Verheißung Gottes, mehr geglaubt als seinem gesunden Menschenverstand. Du musst dir das vorstellen. Gott sagt zu Abraham, ich schenke dir einen Sohn. Dann kommt der Sohn. Und er sagt, durch Isaak wirst du eine große Nachkommenschaft bekommen. Und dann sagt Gott zu ihm, und jetzt bring ihn um. Und Abraham hat gesagt, hey Gott, ich vertraue dir an allem, was du sagst. Für mich macht das keinen Sinn. Für mich ist das ein Widerspruch. Erstens, ich kriege Nachkommen durch Isaak. Zweitens, ich bring ihn um. Aber mein Glaube an dich ist größer. Und jetzt kommt der Punkt. Indem Abraham bereit war, seinen Isaak herzugeben, konnte er in die übernatürlichen Segenströme von Gott überhaupt erst reinkommen. Die dicksten Verheißungen auf dem Leben von Abraham gab's danach. Und warum? Weil Gott Abraham erst an einem Punkt haben musste. Und dieser Punkt war, nicht mehr auf seine eigenen Ressourcen zu vertrauen. Und Freund, wenn du an einen Punkt kommst, wo du hilflos bist, wo du nicht mehr weiter weißt, weil du mit deiner Zeit nicht mehr über die Runden kommst, weil du zu wenig Geld hast, weil du mit deiner Ehe oder sozial irgendwie tausend andere Probleme hast, dieser Punkt kann zur größten Chance für übernatürlichen Glauben in deinem Leben werden. Dieser Punkt kann zum Einfallstor werden für übernatürliche Aktivität Gottes in deinem Leben. Wenn er dich an einen Punkt bringt, wo du nicht mehr an deine eigene Kraft glaubst, sondern an den Gott, der Wunder tut. Nun, es ist ein Riesenthema, auf das ich nicht im Detail jetzt eingehen kann, aber im Finanziellen fängt's an. Geben hat nicht in erster Linie damit zu tun, den einen Euro dem Bettler an der Straßenecke zu schenken, den Euro, den du eh nicht mehr brauchst, sondern Finanzen wegzugeben hat damit zu tun, zu erklären, ich bin die Lilie auf dem Felde. Ich werde von Gott allein versorgt, nicht von meinen Finanzen. Ich ertappe mich manchmal bei dem Gedankengang zu sagen, ich habe gerade zu wenig Geld, als dass ich es weggeben könnte. Die Wahrheit dahinter ist, ich traue Gott gerade nicht mehr zu, mich zu versorgen. Die Wahrheit hinter diesem Gedankengang ist, ich bin eigentlich der Meinung, dass ich selber für mein Leben besser sorge als Gott. Und der richtigere Gedankengang wäre, wenn ich sagen würde, hey, ich habe zu wenig Geld, als dass ich es mir erlauben könnte, Gott nicht in meiner Finanzplanung mit dabei zu haben. Ich habe zu wenig Geld, als dass ich mir erlauben könnte, meine Finanzen einfach nur für mich selber zu regeln. Ich brauche dringend übernatürliches Eingreifen Gottes. Und dieses übernatürliche Eingreifen Gottes provoziere ich durch einen Glauben, der mit diesem übernatürlichen Eingreifen rechnet. Und das hat ganz schön viel mit einer heiligen Gewalttätigkeit zu tun. Jesus sagt, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Ich kenne Leute, die im finanziellen Bereich aggressive, gewalttätige Entscheidungen getroffen haben, weil sie gesagt haben, ich vertraue Gott und Gott ist immer treu. Ich sage dir, Gott ist so treu im finanziellen Bereich. Ich will dir ein Zeugnis geben. Ist mittlerweile ziemlich lang her. Es war zu einer Zeit, wo Gott angefangen hatte, zu meiner Frau und mir zu sprechen, dass ich meinen damaligen Job an der Uni aufgeben sollte und Vollzeit für den Aufbau dieses Gebetshauses hier in Augsburg arbeiten soll. Und das bedeutet, kein Einkommen zu haben, sondern von der Vorsehung zu leben. Und von der Vorsehung zu leben bedeutet, von Spenden zu leben. Nun, als diese Entscheidung gerade im Schwange war, stand ich vor einer Entscheidung, also ob ich einen bestimmten Betrag an Geld weggeben sollte. Und ich habe mir gedacht, das ist schwachsinnig. Also Geld, das regelmäßig reinkam. Aber ich hatte den Eindruck, ich soll dieses Geld weggeben. Mir dachte, Johannes, du bist bescheuert. Du hast ja schon kein Einkommen mehr ab September, weil du dann ja Vollzeit sein willst. Und jetzt kommt da noch ein bisschen Geld rein und du willst das weggeben. Das ist bescheuert. Und ich habe in meinem Herzen das hin und her bewogen, aber ich war noch absolut zu keiner Entscheidung durchgedrungen. Ich habe gedacht, irgendwie wäre es, glaube ich, schon von Gott echt so voll auf ihn zu vertrauen und diese letzte Sicherheit loszulassen. Da habe ich immer gedacht, hey, ich habe eine Frau und zwei Kinder. Ich kann hier nicht so auf Risiko gehen. Und ich habe hin und her überlegt. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Ich habe am Dienstagabend noch gebetet und ziemlich überlegt. Dann gehe ich am Mittwoch an meinen Arbeitsplatz. Dann sagt mir jemand an meinen Arbeitsplatz, hey Johannes, hast du das schon mit dem Geld gehört? Ich, was mit dem Geld gehört? Ja, du, da ist irgendwie noch 500 Euro übrig und es wurde entschieden, dass du das Geld kriegen sollst. Klammer auf, keiner von den Leuten wusste, dass ich irgendwie überlegt hatte, jetzt bald kein Einkommen mehr zu haben oder sowas. Okay, 500 Euro. Habe ich mir versprochen, habe ich mir gedacht, alle Achtung. Dann war ich am Abend bei ein paar Freunden und denen habe ich nur ein bisschen geholfen mit so einer Visionsentwicklung für ihr Unternehmen. Also wirklich was unter Freunden. Auf einmal sagen die, hey, wir würden dir gern 100 Euro dafür geben. Ich habe mir gedacht, 100 Euro? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und jetzt kommt das Krasseste. Dann komme ich zwei Tage später habe ich für unser Jugendwochenende von jemandem, der für uns Essen macht, was abgeholt. Das war so ein Nudeleintopf oder irgendwas. Und die Person sagt mir, hey, und ich würde euch gerne noch eine Spende draufgeben. Und ich habe mir gedacht, hey, toll, für unser Jugendwochenende kriegen wir jetzt 20 Euro. Da macht sie ihren Geldbeutel auf und da waren ganz viele kleine Scheine drin. 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro Scheine, so Sachen. Und ich habe mir gedacht, jetzt kriegen wir eine kleine Spende. Und dann sagt sie, und Gott hat zu mir gesagt, das ist nicht für euch als Jugendarbeit, sondern für dich und deine Familie. Auch hier wieder, die Frau wusste nicht, dass ich überhaupt überlegt hatte, Vollzeit zu gehen. Die Frau wusste nicht, dass ich genau in diesen Tagen überlegt hatte, ob ich Gott vertrauen kann, wenn ich das andere Geld weggebe. Sie hat in den Geldbeutel gelangt und hat mir den ganzen, einen halben Zentimeter dicken Geldstapel in die Hand gedrückt und es waren 520 Euro. Ich hatte innerhalb von 48 Stunden etwa 1150 Euro geschenkt bekommen. Von drei Personen, von denen niemand wusste, dass ich in diesen Tagen überlegt hatte, wie ich Gott im finanziellen Bereich vertrauen kann. Aber jetzt kommt das eigentlich Unglaubliche. Gott hat all das gemacht, bevor ich die Entscheidung getroffen hatte, das Geld wegzugeben. Das finde ich das Wunderbare. Wenn man sagen würde, oh, Johannes, ganz heroisch, hat sich entschieden, dieses Geld wegzugeben, und dann hat Gott ihn dafür beschenkt. Das wäre vielleicht auch eine nette Story, aber es war gar nicht so. Weißt du, was das Unglaubliche ist? Gott hat mich auf die Art und Weise beschenkt, bevor ich diese Entscheidung getroffen hatte. Und er wollte mir ein Zeichen geben und sagen, hey Johannes, ich glaube, du kannst mir vertrauen, oder? Ich hatte diese 1200 Euro versprochen nach diesen 48 Stunden. Ich habe zu Gott gesagt, hey, willst du mir irgendwas sagen? Kann es sein, dass ich dir vertrauen kann? Das ist so ähnlich wie jemand fragt dich, willst du mich heiraten? Und noch bevor du ja sagst, bekommst du schon einen Blumenstrauß geschenkt und einen Ring in die Hand gesteckt. Ich habe zu Gott gesagt, hey, ich will dir mein Leben lang immer vertrauen, was Finanzen betrifft. Ich will dir immer vertrauen. Aber das ist dieses dritte biblische Prinzip. Geben befreit. Geben befreit. Du kannst Gott beim Wort nehmen. Und da kommen wir gleich zum vierten Punkt, der hängt eng mit dem dritten zusammen. Und das ist das Prinzip von Matthäus 6,33. Such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben. Das ist eins der nettesten Bibelstellchen, die wir auswendig können, aber wenn es mit unserem Leben zu tun hat, wird es mächtig, wird es machtvoll, wird es eine Quelle von unglaublich viel Kraft. Weil Ich denke mir das jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jeden Tag mit Sorgen zu tun. Jeden Tag. Jeden Tag. Ich telefoniere mit irgendwelchen Leuten und die haben Sorge in meinem Leben. Oder ich selber denke mir manchmal, hey, wie wird das mit der Gesundheit, mit unserer Familie sein? Oder ich mache mir Sorgen um diesen Mietvertrag oder um jenes und Geld und bla bla bla. Such zuerst das Reich Gottes. Alles andere wird euch dazugegeben. Schau mal, Gott ist kein Mensch, dass er lügt, heißt es einmal irgendwo in der Bibel. Gott lügt nicht. Und ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Und was ist das für eine unglaubliche, geniale Verheißung? Ich mache deinen Job und du machst meinen Job. Gott, ich kümmere mich darum, dass dein Reich auf Erden geschieht und du kümmerst dich darum, dass es mir gut geht. Hey, dein Reich, dass Gottes Reich auf Erden geschieht, dazu bist du nicht nur berufen, wenn du Priester bist oder wenn du irgendwie Missionar bist. Du bist dafür berufen, dass das Reich Gottes an deinen Arbeitsplatz kommt, dass das Reich Gottes in deine Familie kommt, in deinen Freundeskreis, in deine Schulklasse, in deine Verwandtschaft. Da soll Reich Gottes passieren. Du kümmerst dich genau darum. Wie machst du das? Du liest Bibel und du betest und fragst Gott, wie kann ich heute Reich Gottes umsetzen? Wie kann ich heute leben? Und dann triffst du furchtlos Entscheidungen für das Richtige. Du suchst zuerst das Reich Gottes und alles andere wird dir dazugegeben werden. Du schließt keine Kompromisse mit falschen Sicherheiten. Was heißt das? Lass uns konkret werden. Du hast eine Sehnsucht danach, Gott ein halbes Jahr nach deiner Ausbildung zu schenken, nur ihn zu suchen. Dann überlegst du, finanziell und vielleicht sollte ich erstmal Studium machen und hin oder her. Und schon bist du dabei, nicht in erster Linie das Reich Gottes zu suchen, sondern deine eigenen Sicherheiten zu bauen. Hey, nimm Jesus beim Wort. Jesus sagt, tu zuerst das, von dem du glaubst, dass es eigentlich Gottes Wille ist. Und vertrau darauf, dass er dich dann versorgt. Und mach's nicht andersrum. Bau erst so lange in deiner Versorgung, bis überhaupt nichts mehr passieren kann, und dann wirf dich auf Gott. Die Kraft des Glaubens beginnt da, wo du am Ende bist mit deinen Ressourcen. Es gibt eine Bibelstelle, die ich unglaublich gigantisch finde. Die ist in Maleachi Kapitel 3, Vers 10. An der Stelle geht es eigentlich um den Zehnten. Und nochmal, wie das letzte Mal auch, ich glaube an das Prinzip vom Zehnten. Ich glaube, es ist super, den Zehnten zu geben, aber ich glaube, dass das noch nicht Ende der Fahnenstange ist, sondern dass das, worauf Gott eigentlich raus will, ist, dass unsere ganzen Finanzen für ihn verfügbar werden. Dass du, wenn du 200 Euro geschenkt bekommst, Gott fragst, soll ich die behalten oder soll ich sie weggeben? Wenn ich sie behalten soll, wofür soll ich sie einsetzen? Wenn ich sie weggeben soll, wem soll ich sie geben? Du empfängst mit offenen Händen, du gibst wieder mit offenen Händen, wie die Lilie am Feld. Du glaubst, dass Gott dich versorgt. Und ich kann dir ein Zeugnis geben, Gott versorgt dich. Gott versorgt uns als Familie auf wunderbare Art und Weise. Ich habe das früher nie geglaubt, aber Gott hat uns einfach herausgefordert, zu glauben, dass meine Frau und ich und zwei kleine Kinder ohne festem Einkommen leben können, einfach nur, wenn wir das tun, wovon wir glauben, dass es Gottes Ruf an uns ist. Hey, und ich sagte, wir leben nicht in Armut. Wir leben nicht in Armut, wir leben nicht in Überfluss, aber Gott hat keine Vision für unser Leben, dass uns super schlecht geht und wir keine gescheite Kleidung zum Anziehen haben. Gott hat eine Vision für unser Leben, dass wir freigesetzt sind von materiellen Sorgen, dass wir seinen Dienst tun können. Und ich finde es wunderbar, es ist ein Vorrecht für mich, so zu leben. Aber auch wenn du nicht berufen bist, ohne regulären Job zu leben, bist du trotzdem berufen, dir finanziell keine Sorgen zu machen. Es ist nicht dein Erbteil als Kind Gottes, als Gott, dem alles gehört, dem alle Erdölvorkommen der Welt gehören, alle Planeten und alles Wasser der Erde, in Sorge zu leben, so als könnte er dich nicht versorgen. Es ist dein Erbteil, zuerst das Reich Gottes zu tun und dann zu schauen, wie er dich versorgt. In Maleachi Kapitel 3, Vers 10 heißt es, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Und stellt mich darin auf die Probe, spricht der Herr der Herrscher an, und seht, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen ausgießen werde im Übermaß. Und ich werde, dann geht er weiter und sagt, ich werde aufpassen, dass es nicht irgendwelche Heuschreckenplagen in eurem Land gibt. Ich werde dafür sorgen, dass ihr gute Ernteerträge habt. Hallo, das steht in der Bibel, Maleachi 3, Vers 10. Gott sagt, stell mich auf die Probe. Vertrau mir im finanziellen Bereich. Gib Finanzen weg, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Das bedeutet, damit Gottes Reich ausgebreitet werden kann. Durch Mission, durch Evangelisation, durch Werke der Barmherzigkeit, durch Gebetsdienst, durch Schulungen, durch verschiedene Art und Weisen. Du unterstützt mein Reich. Und dann stell mich auf die Probe und schau, ob dann nicht dein Acker auf einmal mehr Ertrag bringt. Ich liebe das, Gott auf die Probe zu stellen, zu sagen, okay Gott, du forderst mich heraus, diese 1.000 Euro wegzugeben. Ich gebe die 1.000 Euro weg. Und jetzt warte ich, wie du dafür sorgst, dass ich trotzdem meine Bedürfnisse erfüllt bekomme. Viertes Prinzip, das wir angeschaut haben, ist sorglos, ohne Sorgen, frei von finanziellen Sorgen. Zuerst das Reich Gottes zu suchen und dann zu schauen, wie Gott dich versorgt. Das letzte Prinzip ist das grundlegendste von allen. Es ist eigentlich auch ein ganz einfaches, aber es ist auch eine wichtige Bekehrung für dein Denken. Weißt du, unsere Bekehrung, die funktioniert in Schritten. Oft ist das Herz oder sind die Gefühle das Erste, was bekehrt ist. Dann irgendwann geht es auf unseren Kopf und ganz am Schluss geht es an unser Geld. Das Portemonnaie, das bekehrt sich oft am wenigsten schnell. Aber das fünfte Prinzip ist, Gott gehört alles Geld. Gott gehört alles Geld. Das ist nicht nur ein theoretische Überlegung, sondern schau mal, die Ölscheichs in Ägypten, in Ägypten vielleicht auch, in Saudi-Arabien, die haben richtig viel Geld, weil sie das Öl haben. Aber wodurch haben sie das Öl verdient? Eigentlich überhaupt nicht, die sind nur zufällig im richtigen Land geboren. Wer hat das Öl erschaffen? Gott. Sagst du, okay, ich habe mein Geld nicht durch Öl gemacht, sondern ich habe mein Geld gemacht, dass ich tugendsam gearbeitet habe. Okay, wem verdankst du deinen Leib und deine Gesundheit, mit dem du überhaupt arbeiten kannst? Wem verdankst du deine Lebenszeit? Wem verdankst du, dass es andere Menschen gibt, die dir diesen Job gegeben haben? Schau, im Letzten haben wir natürlich in der Regel auch mitgewirkt, dass wir irgendwie Geld und Besitztümer haben. Aber im Letzten verdanke ich jede Minute, die ich lebe, alles, was ich habe, meinen Körper, die Luft, die ich atme, das Wasser, das ich trinke, allein Gott. Gott gehört alles Geld der Erde. Im Psalm 50, Vers 10 wird es ausgedrückt, Gott gehört die ganze Erde, Gott gehört jedes Tier. Gott gehört alles und du bist ein Verwalter von Gottes Eigentum. Das finde ich eine sehr interessante Vorstellung. Denk mal von deinem Geld, von den 1050 Euro, die du auf deinem Konto hast oder von den 50 Euro Taschengeld, die du im Monat hast, als Gottes Geld. Du bist nur zufällig eine bestimmte Zeit lang Verwalter für dieses Geld. Verwalte für diese Autorität, die du hast, diese Macht zu entscheiden, was du mit dem Geld machst, ist dir von Gott gegeben. Gott ist ein Gott, der dich segnet. Gott segnet auch Menschen finanziell. Haben wir das letzte Mal schon angeschaut. Das heißt, du musst nicht knauserig werden über dem Gedanken, dass Gott... Schau mal, wenn du knauserig wirst mit deinem Geld, weil du dran denkst, dass das Geld Gott gehört, dann hast du ein knauserigen Gott, dann hast du ein falsches Gottesbild. Die Wahrheit ist, Gott liebt es, dir Gutes zu tun. Jeremia 32, 41 sagt, Gott freut sich über uns, wenn er uns Gutes tut. Hey, wenn ich, bringe jetzt ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, ja, wenn ich irgendwie genug Geld für sowas habe, mir eine schöne Flasche Wein für 8 Euro gönne, das mache ich nicht jeden Tag, das mache ich immer bei besonderen Anlässen, und ich sitze am Abend da und trinke diese schöne Flasche Rotwein, also nicht an einem Abend, habe ich es letztes Mal auch schon gesagt, sondern irgendwie mit meiner Frau zusammen, da habe ich 0,00 irgendwie ein schlechtes Gewissen in meinem Kopf, oh, hier sind 8 Euro, damit könnte ich jetzt auch das und das tun. Nee, Gott versorgt uns, Gott versorgt mich und Gott vergönnt uns was. Gott gönnt mir was. Aber ich will mein Herz frei behalten, jederzeit das Zehnfache von dem Betrag oder das Hundertfache von dem Betrag weggeben zu können, wenn Gott mich darum bittet. Deswegen will ich ihn fragen, Herr, was willst du, dass ich heute mit meinen Finanzen tue? Was willst du, dass ich unterstütze? Wo soll mein Zehnter hingehen? Wo sollen meine Opfer hingehen? Wenn ich irgendwie Weihnachtsgeld bekommen habe von da, wo ich angestellt bin, Herr, was soll ich mit dem Weihnachtsgeld tun? Soll ich es behalten oder soll ich säen? Es ist ein starkes Reich Gottes Prinzip, säen und ernten. Weißt du, alles Geld gehört Gott. Er gibt dir Geld in die Hand wie Weizenkörner. Und du kannst immer fragen, ist das was zum Essen oder ist es was zum Säen? Ist es Weizen, den ich zu Brot backe oder Weizen, den ich säe? Was du säst, das wirst du ernten. Wenn du Großzügigkeit säst, wirst du Großzügigkeit ernten. Wenn du Knauserigkeit säst, wirst du Knauserigkeit ernten. Wenn du in einer Atmosphäre von Freigebigkeit, von Großzügigkeit lebst, wirst du eine Atmosphäre von Freigebigkeit und Großzügigkeit ernten. Jesus sagt, gebt und es wird euch gegeben. In reichem, geschüttelten, vollem Maße wird man euch beschenken. Aber das steht und fällt mit dem 5. Reich Gottes Prinzip über Geld. Das Geld gehört Gott und du bist nur der Verwalter. Du gibst Gott nicht zufällig ein Almosen, dass er auch was hat, sondern wenn du was weggibst, erklärst du die eine Sache. Wie Jesus sagt, Paulus sagt es im 1. Timotheusbrief, wir haben Geld, aber wir werden es nicht mit ins Grab nehmen. Keiner von uns wird das Geld mit ins Grab nehmen. Wir haben das nur für eine gewisse Zeit. Und nichts von dem, was wir hier kaufen können, können wir mit in die Ewigkeit nehmen. Deswegen ist Geld, das eigentlich Gott gehört, uns anvertraut, um hier auf der Erde Entscheidungen damit zu treffen, die unsere Ewigkeit positiv beeinflussen. So, nach so viel Theologie, jetzt Praxis. Was heißt das für deinen persönlichen Umgang mit Geld? Eigentlich nur zwei Dinge. Erstens erkennen, zweitens gestalten. Egal welche Lebensressource du angehen willst, Worte, Zeit, dein Körper, deine Blicke, wie auch immer. Es geht immer darum, dass du erst erkennst, wo läuft diese Ressource gerade hin, wie gehst du gerade mit der um, und zweitens, dass du es anfängst neu zu gestalten. Ich kann jetzt nicht in Detail sprechen über große finanzielle Probleme, sowas wie Schulden, sowas wie chronisch zu wenig Geld, chronisch zu wenig Einkommen, aber ich glaube, dass egal in welchen finanziellen Schwierigkeiten du steckst, dieses doppelte Prinzip immer zutrifft. Erstens erkennen, zweitens gestalten. Erkenne, wofür gibst du im Moment Geld aus? Ich glaube, allein wenn du überprüfst, wofür du im Moment Zeit ausgibst, wofür du im Moment Worte ausgibst und wofür du im Moment Geld ausgibst, wenn du das nur überprüfst, dass dadurch schon viel passiert. Ich glaube, die meisten Leute, die große finanzielle Probleme haben, haben es nie gelernt, ihren Geldfluss überhaupt zu kontrollieren. Denen fließt das Geld irgendwie ständig aus den Fingern und dann ist am Schluss nichts mehr da. Und dann ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig. Erkenne, wie viel Geld gibst du für was aus und muss das wirklich sein? Das hat nämlich wirklich damit zu tun mit Demut. Demut heißt, eine richtige Selbsteinschätzung zu haben. Und eine richtige Selbsteinschätzung hängt auch damit zusammen, was kann ich mir leisten und was nicht. Wenn ich nur 500 Euro im Monat habe, kann ich nicht das und das und das und das kaufen. Denn wenn ich so und so viel Geld pro Tag ausgebe, dann ist mir am 18. Tag des Monats das Geld vorbei. Also, der erste Schritt ist immer erkennen, wofür gebe ich Geld aus? Wofür brauche ich wie viel Geld? Was ist mir wie wichtig im Leben? Wo bin ich abhängig von irgendwelchen Sachen? Der zweite Schritt ist gestalten. Gestalten bedeutet, die Art und Weise, wie ich Geld ausgebe, verändern. Wo gibt's Dinge, wo ich an Geld festkralle? Kann es sein, dass ich 2200 Euro im Monat verdiene und nur 30 Euro im Monat spende? Das ist ein bisschen mehr als 1%. Kann es sein, dass Gott mich herausfordert, an dem Punkt großzügiger zu sein? Kann es sein, dass Gott mich herausfordert, was Großes wegzugeben oder irgendein Projekt oder irgendeine Person dauerhaft zu unterstützen? Gestalten kann auch bedeuten, ich will für das und das ab jetzt weniger Geld ausgeben und das will ich mehr Geld ausgeben. Schau mal, das hört sich jetzt ein bisschen so nach Finanzberatung an und gar nicht mehr so fromm, aber es hat absolut mit deinem Glauben zu tun, woran du dein Herz hängst. Und wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wie du mit deinem Geld umgehst, sagt sehr, sehr viel darüber, woran dein Herz hängt. Deswegen erkenne, gestalte. Erkenne, wo fließt dein Geld im Moment hin, dann geh ins Gebet und frage Gott, was soll ich mit meinem Geld machen? Was hat welche Wichtigkeit? Was hat welche Priorität in meinem Leben? Ich würde gerne zum Abschluss kurz beten. Herr, ich danke dir, dass du der Gott bist, dem alles gehört. Herr, ich danke dir, dass du der Gott bist, der nicht knausrig ist, sondern der es liebt, uns gut zu versorgen. Herr, du bist nun endlich großzügiger Gott. Du bist ein Gott, der es liebt, uns zu beschenken. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns lehrst, wie wir sauber und gut mit Finanzen umgehen können, Herr. Ich bitte dich, schenk uns durch deinen Heiligen Geist eine Perspektive für dein Reich Gottes. Auch für eine Perspektive für die Reich Gottes Dinge, die wir durch unser Geld unterstützen sollen. Herr, und lehr uns, gute und weise Verwalter von dem zu sein, was du uns anvertraut hast. Dass wir uns Freunde im Himmel machen, Herr. Und dass unser Herz an den Dingen hängt, an denen sie hängen sollen, an denen es hängen soll. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.